Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 2.7. Ihr hört Folge 101 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Hamburg. Und bei mir in der Leitung ist
Maximilian Amos. Ich bin Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Wir legen direkt los. Das sind unsere Themen. Es gibt ein neues AfD-Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, mit dem nun wirklich das Verbotsverfahren gelingen soll. Wir haben es uns angeschaut, kursorisch zumindest. Ben Bernd, der berühmte Podcaster, der Björn Höcke im Programm hatte, der hat Ärger mit der Medienaufsicht. Ob das Zensur ist oder ein normaler Vorgang oder irgendwas dazwischen, das besprechen wir mit Professor Wolfgang Schulz aus Hamburg. Und jeder kann inzwischen Schriftsätze schreiben mit der KI. Was macht das eigentlich mit der Justiz, dem Zugang zum Recht und wie gut funktioniert das überhaupt? Wir sprechen mit dem Rechtsanwalt und dem KI-Podcaster Tobias Vossberg. Und außerdem haben wir einen Newsblog, weil das Supreme Court das ein oder andere entschieden hat, was auch für uns relevant ist.
Das hat uns bewegt.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ein neues Gutachten zur AfD vorgelegt und das ist aus allerlei Gründen bemerkenswert. Es hat 1500 Seiten, ist also ein ziemlicher Brocken und es soll die bislang umfangreichste und wissenschaftlich anspruchsvollste Untersuchung überhaupt sein, so die Eigenwerbung. Das Ergebnis sei eindeutig, heißt es bei der GFF. Ich fasse es kurz zusammen, was die rausgekriegt haben. Die AfD ist von einem rassistischen Weltbild geprägt und arbeitet planmäßig auf eine Beeinträchtigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hin, die wir heute noch ein paar Mal erwähnen werden und ich werde sie nur noch FDGO nennen. Das Gutachten stellt ferner fest, dass die AfD politische GegnerInnen strafrechtlich verfolgen will und jetzt schon einschüchtert. Das verletze, sagt die GFF, das Demokratieprinzip. Und außerdem haben die Autoren 4 Gruppen identifiziert, deren Menschenwürde durch Ziele und Verhalten der Partei verletzt würden. Käme sie denn an die Macht? Deutsche mit Migrationsgeschichte, MuslimInnen, Schutzsuchende sowie trans- und nicht-binäre Personen. Die Partei verfügt außerdem nachweislich über das strategische Konzept und die Mittel, um ihre Ziele potenziell umzusetzen. Und was ich ganz interessant fand, die haben sich also, um wissenschaftlich sich noch ein bisschen aufzurüsten, auch Zweitgutachter besorgt, darunter Dr. Christoph Möllers von der HU Berlin und Professor Dr. Sophie Schönberger von der FU Berlin.
Christoph Möllers ist auch Professor, glaube ich, ne?
Der ist auch Professor. Warum habe ich ihn seinen Professor weggelassen? Wahrscheinlich, weil er uns jetzt schon zum zweiten Mal abgesagt hat. Diese kleine Rache. Also Professor Dr. Christoph Möllers natürlich.
Ja, hat ja ziemlich eingeschlagen. Also auch nicht nur, weil das jetzt so sehr beworben wurde, sondern weil es natürlich auch auf großes Interesse stößt, wenn da so ein Gutachten vorgelegt wird mit, ja, ich meine, es sind ja 2 namhafte Rechtswissenschaftler, die man sich da jetzt auch ins Boot geholt hat, ne? Und das hat ja dann auch schon ein bisschen politische Wirkung entfaltet. Insofern, dass diese ganze AfD-Verbotsdebatte, ja, ich glaube, die hatten ja ein bisschen Fahrt aufgenommen. Die Grünen haben sich jetzt zu Wort gemeldet und fordern jetzt einen neuen Anlauf. Aus der SPD, in brandenburgischen Landtagsfraktionen kommen ja auch entsprechende Stimmen. Ja, was glaubst du, also was bewirkt das jetzt?
Ja, also das ist schon bemerkenswert, wie schnell dann die politischen Reaktionen kamen und auch, dass es ziemlich umfangreiche Berichterstattung gab. Also Pressearbeit lief offenbar sehr gut. Und das ja, obwohl in Berlin einiges los ist. Wir haben jetzt ja gerade Pressekonferenz gehabt wegen des Reformpakets, was ja so ein bisschen so die Schicksalsfrage der Koalition beantworten soll. Und dementsprechend ist es schon nicht ganz gewöhnlich, dass jetzt da so umfangreich berichtet wird. Aber es sind immerhin 1500 Seiten. Das heißt, man hat nicht nur nochmal wieder aufgeschrieben, warum man die AfD doof findet, sondern da steht halt schon was dahinter. Die Grünen waren jetzt immer schon für ein Verbotsverfahren. Die Linke sowieso. Und die SPD, die hockt noch so ein bisschen auf so einen Parteitagsbeschluss, der ja so eine Einsetzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe fordert. Was da ist, weiß ich offen gesagt nicht. Ich habe es kurz gecheckt, aber offenbar gibt es keinen neuen Stand. Das dümpelt so vor sich hin. Man kann sich vielleicht überlegen, warum es der SPD nicht ganz so eilig damit ist, weil die ja besonders viele Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren hat und wahrscheinlich sich deswegen fragt, ist es jetzt taktisch eigentlich klug, wenn man da jetzt mit so einem Hebel kommt? Pure Spekulation, aber deswegen ist es bei der SPD ein bisschen leise. Das muss man deswegen dazu nur wissen. Politisch ist es sowieso ein denkbar idiotischer Zeitpunkt, finde ich, weil das ist jetzt kurz vor den Wahlen im Osten. Wenn wir da jetzt ein Verbotsverfahren kriegen, dann kann das der AfD durchaus auch Aufwind geben, aber das ist Strategie und nicht Jura. Die Frage ist jetzt ja, was steht da überhaupt Neues drin in diesem Gutachten? Und ein paar Dinge oder zumindest Blickwinkel sind tatsächlich neu was mich besonders überrascht hat, ist, dass manche Aspekte sogar entlastend sind. Ja, man hört ja immer wieder, AfD sind Nazis und so weiter. Und das Gutachten macht hier ein Fragezeichen dran. Denn es übt Kritik am Verfassungsschutz. Der hatte ja in seiner Einstufungsentscheidung gesagt, die AfD mache den Parlamentarismus verächtlich.
Ich muss mal vielleicht mal kurz nochmal sagen, wir hatten ja diese Einstufung vom Verfassungsschutz, wo die ja auch ein Gutachten zuvor gelegt haben. Und da ging es ja dann darum, dass die AfD als gesichert rechtsextreme Vereinigung eingestuft wurde, genau. Oder was eine nachrichtendienstliche Einstufung ist. Und halt so ein bisschen ähnlich ist zu der Voraussetzung für ein Parteiverbot, aber jetzt natürlich auch nicht exakt das Gleiche. Aber da haben dann natürlich auch viele ihre Rückschlüsse draus gezogen damals, ne?
Und eine Einstufung, die natürlich nun vorläufig vom VG Köln war es, glaube ich, kassiert wurde.
Genau.
Ne? Also
genau,
das ist auch vom Tisch, deswegen schwierig. Aber jedenfalls hatte der Verfassungsschutz unter anderem ja wesentlich damit argumentiert, dass der Parlamentarismus verächtlich gemacht worden wäre. Und das ist natürlich auch dann eben ein großes Schnittfeld zum Verbotsverfahren, weil wer den Parlamentarismus verächtlich macht oder sogar ablehnt oder sogar angreift, der könnte dann ja ins Verbotsverfahren auch reinrutschen. Jetzt sagt aber das Gutachten der GFF etwas, was ich eigentlich auch sehr nachvollziehbar finde, nämlich, dass man die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie der AfD nicht unterstellen könne. Die AfD wolle das System nicht abschaffen und durch ein undemokratisches Ersetzen. Die AfD habe auch keine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Ihr struktureller Antisemitismus unterscheide sich auch erheblich von dem der NSDAP. Und das finde ich aus einigen Punkten nachvollziehbar, denn die AfD gerät sich ja nicht als antidemokratisch, sondern im Gegenteil, als die wahren Demokraten. Das ist ja der Sound, den sie immer anstimmen. Das scheint mir also stimmig zu sein. Und diese Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus, die drängt sich, finde ich, auch nicht auf. Ja, also weil jemand migrationskritisch ist, kann man ihn nicht sofort in die gleiche ideologische Schublade stecken wie die NSDAP. Also finde ich einen sehr differenzierenden Punkt. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was natürlich die Glaubwürdigkeit des Gutachtens ein bisschen unterstreicht. Denn wenn es ein reines, sag mal, Anti-AfD-Gutachten gewesen wäre, dann würde man sagen, ja gut, das ist halt auch eine irgendwie eher links angehauchte NGO mit ein paar Professoren, die vielleicht auch noch als links eingeordnet werden. Und dann würde man es weg ignorieren. Aber das ist, finde ich, ein Punkt, der die Glaubwürdigkeit deutlich erhöht.
Genau, also ich glaube, das war den Beteiligten wahrscheinlich auch bewusst, ne, dass die sich da also auch ein bisschen, naja, so dem natürlich dem Vorwurf immer aussetzen, dass das irgendwie auch von eigenen persönlichen Ansichten gefärbt ist, weil die GFF ist ja eine bekannte NGO, die auch viel strategische Prozessführung betreibt und das kommt da auch immer aus einer gewissen eher linksliberalen Ecke, würde ich glaube sagen, dass, ja. Ohne den Netz das unterstellen zu wollen, aber ich glaube, das würden die jetzt auch nicht verneinen,
ja.
Dass sie da eine gewisse Stoßrichtung einfach haben, ne, und dann muss man natürlich auch ein bisschen in Vorstellung nehmen, was anderes, ob jetzt die, weiß ich nicht, die Werteunion da ein Gutachten in Auftrag gegeben hätte, sagt man.
Ja, oder Compact, ja. Also das wäre dann das andere Extrem, so wirkt das Ganze irgendwie ausgeglichen, ja.
Genau, also, und dieses Gutachten, das hat ja trotzdem eine gewisse Stoßrichtung. Also das soll ja Grundlage für einen neuen Anlauf jetzt sein. Also zumindest mit dem Ergebnis, das man jetzt gefunden hat, sagt man ja so, jetzt haben wir es auf dem Tisch liegen. Und ich habe ja eben schon gesagt, die Hürden sind ja nochmal vielleicht einen Ticken höher sogar als bei der Einstufung als gesichert rechtsextrem, wo es ja jetzt auch schon Probleme jedenfalls mit gab. Worauf stützen Sie sich denn da? Also man muss ja, also die Partei muss ja auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der FDGU, sagen wir jetzt hier, muss sie ja ausgehen. Das ist ja immer so ein bisschen diese Formulierung, genau. Mit der man hadert. Was macht das Gutachten damit?
Genau, das ist einer der wesentlichen Punkte, dieses drauf ausgehen und vielleicht kleiner Transparenzhinweis, auch ich habe diese 1500 Seiten nicht durchgelesen. Ich habe Einschätzungen über das Gutachten gelesen und natürlich Zusammenfassung des Gutachtens und bin natürlich in einzelne Punkte dann auch mal reingegangen, aber also auch meine Meinung könnte sich vielleicht noch wandeln, wenn ich das ganze Gutachten dann Seite für Seite gelesen habe, falls ich das tun werde. Also zu den Voraussetzungen der Verfassungswidrigkeit gehört das drauf ausgehen, nämlich auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Das ist O-Ton-Grundgesetz. Dabei geht es um deren schlechthin unentbehrlichen Prinzipien. Also nicht alles, was die Demokratie derzeit ausmacht, ist geschützt, sondern deren schlechthin unentbehrliche Prinzipien. Und da heißt es jetzt in dem Gutachten, ich zitiere mal, die Partei delegitimiert demokratische Institutionen, die politische Konkurrenz sowie die klassischen Medien. Das kann man an sich erstmal unterstreichen, dass die AfD auch gerne auf die Medien draufhaut.
Dass sie das delegitimieren, ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ja.
Ja, genau, das kann man an sich schon so sagen. Das ausreicht, kommen wir gleich zu.
Die Frage ist halt, was macht das mit der Demokratie, ne? Wenn ich jetzt, also die Legitimation hat ja eine Schnittstelle einfach auch zu politischer Kritik, zu vielleicht auch polemischer Kritik, ne?
Ja, natürlich. Und die Verfassung, das Verfassungsgericht hat ja auch gesagt, zum Spektrum der Meinungsfreiheit gehört auch verfassungskritische Aussagen. Ich kann auch die Verfassung kritisieren. Ich darf halt nur nicht die wesentlichen Elemente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Frage stellen. Also das Gutachten selbst gibt diverse Beispiele. Ich nehme mal, greife mal eins raus, was auch in der politischen Arena für viel Furore gesorgt hatte. Das war damals im Thüringischen Landtag, als der AfD-Alterspräsident eigentlich die Sitzung eröffnen sollte und die Beschlussfähigkeit feststellen sollte, damit der neu gewählte Landtag seinen Landtagspräsidenten wählen kann. Da hat er das erstmal so lange torpediert, bis er vom Verfassungsgerichtshof dazu genötigt wurde. Und das sah man allgemein als Sabotage des Politbetriebs, um eben die Politik als solche, als handlungsunfähig, trottelig, chaotisch und was weiß ich was darzustellen. Ich will mir das nicht zu eigen machen, ich gehe auch davon aus, aber das ist jedenfalls der Vorwurf, der damals politisch im Raum stand, und das nimmt die GFF jetzt hier auch zum Anlass zu sagen, das ist ein Delegitimierungsversuch.
Und das war ja auch einer der seltenen Momente mal, wo die AfD, also die hat ja auch einfach kaum Machtmittel bisher jedenfalls in der Hand. Wir haben ja ein paar Landtagswahlen vor uns noch, ne? Aber
genau,
wo sie mal an einer Schaltstelle saß und das dann halt irgendwie genutzt hat, um Politik, wenn man so will, zu irgendwie sabotieren.
Ja.
So viele Momente von konnte es ja bisher einfach gar nicht geben.
Ja, man muss natürlich auch sagen, natürlich ist das jetzt auch etwas, was politisch ganz stark unterstrichen wurde. Schaut ihr mal, wenn die auf den Sitz kommen, was dann passiert. Guckt euch das Chaos mal an. Was ja auch ein legitimes Argument ist. Aber man muss so wissen, das ist betont worden und deswegen ist es natürlich auch ein leicht zu erreichendes Argument für so ein Gutachten. Ob das dann tragfähig ist, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden und ein bisschen drauf rumgrübeln. Ich kann jetzt natürlich nicht das 1500 Seiten Gutachten hier abklappern, aber ich will nochmal an einer Stelle auf ein Argument hinweisen, was ich wahnsinnig beachtlich fand, was aber total versteckt ist in einem wirklich furchtbaren Satz. Und diesen furchtbaren Satz, den werde ich jetzt einmal kurz versuchen, verständlich vorzuzitieren und danach sage ich, was drinsteht. Zitat: Es ist nicht vorstellbar, dass die Verwirklichung eines politischen Konzepts verschiedener Klassen von Menschen durch großflächige und vielgestaltige Angriffe auf Religionsfreiheit von MuslimInnen, systematische Ausbürgerungen einer erheblichen Anzahl an Deutschen, nicht hinreichend deutsche Familien diskriminierende Geburtenförderung, massenhafte Abschiebungen ohne Rechtsschutzmöglichkeiten, die Vorenthaltung einer menschenunwürdigen Existenz für eine erhebliche Anzahl von Schutzsuchenden, die Ausgrenzung von öffentlichen Veranstaltungen in Brandenburg und aus Regelschulen Sachsen-Anhalt, die fortgesetzten Angriffe auf die personale Identität von Transpersonen und die Unterdrückung politischer GegnerInnen mit den Mitteln des Rechtsstaats effektiv eingehegt werden könnten.
Okay, das ist jetzt ein interessantes Ende dieses Satzes. Ich habe gedacht, es endet jetzt eher mit nicht gegen die Menschenwürde verstoßen oder sowas, aber es geht dann eher darum, was man dagegen machen kann, ne?
Ja, genau. Also im Grunde heißt das, der Staat ist dann zu schwach, um die Politik der AfD noch aufzuhalten. Das heißt, die Selbstimmunisierungskräfte sind sozusagen am Ende. Ich frage mich, warum man das nicht deutlicher geschrieben hat, warum man das in diesem Ungetüm verborgen hat. Wohlgemerkt, das ist ein Satz aus der vorangestellten Zusammenfassung, nicht einmal aus dem Komplettgutachten. Das verstehe ich also wirklich überhaupt nicht. Und das ist natürlich aber auch ein heikles Argument, weil dann sagst du ja wirklich, jetzt ist hier Notwehr angesagt. Wir werden es ansonsten nicht in den Griff bekommen. Und das ist natürlich, also politisch wie rechtlich, ein extrem heikles Argument. Und ja, da kann man sich wirklich fragen, warum man da nicht vielleicht noch einmal drüber gegangen ist, sprachlich, um das etwas zu verdeutlichen. Naja, also es gibt übrigens auch schon wissenschaftliche Kritik aus der FAZ. Da haben die meinungsfreudige Leipziger Strafrichterin Elisa Hufen und ihr Mitarbeiter Marco Föhringer etwas geschrieben, FAZ-Einspruch. Und sie monieren unter anderem, dass das Gutachten endlich Klarheit verspreche, die es aber gar nicht liefere. Sie greifen raus ein Beispiel, das das Gutachten aufgegriffen hat, nämlich das Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen. Das sei, anders als das Gutachten meint, keine Gefährdung der FDGO. Und dasselbe gelte für die Brot-Bett-Seife-Regelung, die die AfD für Geflüchtete einfordere. Das kann man zwar alles politisch anders sehen, schreiben die Autoren in der FAZ, aber es sei eben keine Gefährdung der FDGO. Bemerkenswert fand ich die Zusammenfassung: Nicht jede vom Bundesverfassungsgericht ausbuchstabierte Ausprägung von Artikel 1 Grundgesetz könne dem parteilichen Wettbewerb entzogen werden. Also so ein bisschen wie eben, was ich sagte, ne? Man kann die Verfassung auch kritisieren. Die sagen also, sogar Ausprägung von der Menschenwürde darf man kritisieren und debattieren. Und auch das mit der Presse und dem Feindbild Medien. Elisa Hofen und ihr Mitarbeiter sagen dann, ja, die markieren zwar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Feindbild, das sei aber grundsätzlich legitim und auch wiederum kein Angriff auf die FDGO. Gut finden die beiden übrigens das, was ich auch eben hervorgehoben habe, dass also auch gesagt wird, das sind keine Nazis, man kann das nicht mit Nazis schlicht gleichsetzen. Und was sie aber als valides Argument herausgreifen, also sie haben auch Argumente im GFF-Gutachten gefunden, dass sie sehr nachvollziehbar finden, das ist das Betretungsverbot von Asylbewerbern bei öffentlichen Veranstaltungen, was die AfD gefordert habe. Da könnte man also tatsächlich ansetzen, und das finde ich persönlich auch ein gutes Argument, weil damit werden tatsächlich ja Asylbewerber komplett über einen Kamm geschert und als grundsätzlich gefährlich markiert und von öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen. Das ist mit Sicherheit problematisch.
Ja, ich meine, also so, wenn ich das jetzt höre, man steht so ein bisschen ähnlich, ist vor diesem Gutachten, würde ich sagen, wie auch damals vor dem Verfassungsschutzgutachten und was daraus so gemacht wurde. Also man hat jetzt ganz viele so fragmentarische Erkenntnisse über die Partei, über das sie vielleicht den öffentlichen Rundfunk nicht mag oder dass sie vielleicht auch stark diskriminierende Regelungen für muslimische Mitbürger irgendwie einführen möchte. Und so. Und dann hat man ja einerseits hat man immer das Problem, dass man natürlich das irgendwie der Gesamtpartei auch zurechnen muss, ne? Oder dass man sagen muss, die Partei ist insgesamt irgendwie jetzt verfassungsfeindlich. Ne? Also eine Partei wird ja, glaube ich, auch nicht dadurch unbedingt verfassungsfeindlich, dass sie eine verfassungswidrige Forderung aufstellt, sondern sie muss ja auch insgesamt irgendwie sich gegen die FDGO engagieren wollen.
Ja.
Und ja, ich denke, das ist halt einfach so ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil ich hatte eben gesagt, man hat noch wenig Smoking Guns, weil die AfD auch einfach bisher, selbst wenn sie es wollte, gar keine Möglichkeit gehabt hätte, großartig irgendwas gegen die Demokratie zu unternehmen, sondern ja immer nur aus der parlamentarischen Opposition heraus ein bisschen auf die Kacke haut, deutsch gesagt. Und ja, es ist halt die Frage, wie viel schlauer wird man einfach durch ein Gutachten, wo man das dann wieder alles zusammenkramt und dann nochmal auswertet und so. Also ich habe da auch so ein bisschen meinen Zweifel, ob es wirklich jetzt diese Klarheit bringt, weil es vielleicht auch einfach gar nicht möglich ist. Ne? Das beantwortet natürlich aber auch nicht die Frage, was die Politik damit anfängt. Ne? Weil letzten Endes klären kann es ja nur das Bundesverfassungsgericht und da müsste es ja jemand hinbringen. Also was meinst du, wird das aufgegriffen jetzt?
Es ist im Grunde beides möglich. Es kann sein, dass es die Partei verfassungswidrig ist, aber keiner sich rührt, weil es politisch zu heikel ist. Es ist aber auch möglich, dass die Leute Verbotsverfahren anregen aus politischen Gründen, obwohl die Partei nicht verfassungswidrig ist. Also da ist vieles denkbar. Ich glaube, bis zu den Landtagswahlen passiert da gar nichts, weil die strategischen Gründe einfach dagegen sprechen, diese Debatte jetzt anzuzünden. Und so ein Verbotsverfahren ist ja bis September nicht durch. Ne? Also machen wir uns da nichts vor. Das wird ja ganz lange dauern. Ich finde, es ist in diesem Gutachten bislang nichts Neues bekannt geworden. Vielleicht war das auch gar nicht der Anspruch, sondern eben nur der Blickwinkel und die neuen Argumente. Wer wirklich Neues erfahren will, dem empfehle ich die Friedrich-Schindler-Biografie von Björn Höcke, sondern andersrum. Die Björn Höcke-Biografie von Friedrich Schindler, die ist schon ein bisschen auf dem Markt eine Weile, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Die ist wirklich gut, weil sie ein bisschen auch nachvollzieht, wie viel Macht Björn Höcke hat. Und das ist ja für den Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, auch ganz relevant. Mhm. Wenn man sich immer auf Björn Höcke kapriziert, muss man ja sagen, naja gut, der ist aber nicht die Partei. Schindler schreibt eben, naja, er ist halt doch die Partei, jedenfalls in weiten Teilen. Mhm. Meine persönlichen Zweifel am Verbotsverfahren sind im Moment noch nicht beseitigt, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch bei weiterer Lektüre dieses Gutachtens. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes, dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen.
Wie meinen?
Ben Bert ist ein Podcaster und sein Format heißt Ben Ungescripted. Das Konzept, die Leute sollen mal reden dürfen und er will dabei ausdrücklich nicht journalistisch vorgehen, also auch nicht zu oft dazwischenfunken. Zu seinen Gästen gehören unverdächtige Gesichter der Hauptstadt, wie Melanie Ammann zum Beispiel, aber eben auch Leute wie der völkische rechtsextreme AfD-Chef aus Thüringen, Björn Höcke. Und nun hat Bernd Post von der Medienaufsicht NRW bekommen wegen dieses Höcke-Interviews. Die Landesmedienanstalt hat bestätigt, dass sie ihm ein Schreiben geschickt hat. Und da soll Bernd nun journalistische Grundsätze verletzt haben. Höcke hatte nämlich in diesem etwa vierstündigen Gespräch über den SA-Slogan Alles für Deutschland behauptet, die SA habe gar keinen Slogan gehabt. Das fällt zweimal, glaube ich, in einer Nebenbemerkung. Bernd habe also einer wissenschaftlich widerlegbaren Tatsachenbehauptung Höckes nicht widersprochen und diese auch nicht im Nachhinein eingeordnet. Und jetzt gibt sie ihm auf, er möge doch bitte seine ganzen Podcast-Folgen, das sind 340 Stück, alle so bummelig eine Stunde oder mehr, einmal durchhören und gucken, ob es da noch Verstöße gibt. Das finden wir sehr bemerkenswert und verwunderlich und da wollten wir mit einem Experten reden. Und bei mir in der Leitung ist der Professor für Medienrecht und öffentliches Recht an der Uni Hamburg und Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Willkommen inzwischen zum dritten Mal, Professor Dr. Wolfgang Schulz.
Ja, hallo.
Ja, moin. Legen wir direkt los. Ist das ein ungewöhnlicher Vorgang, bevor wir jetzt in die Details gehen, dass so eine Medienanstalt jemanden anschreibt und sagt, du hast Mist gebaut?
Das kommt nicht so häufig vor, aber durchaus gelegentlich. Und gerade die Medienanstalt, die hier tätig geworden ist, die LFM in Düsseldorf, die hat es sich durchaus zur Aufgabe gemacht, klarzumachen, dass auch Online-Bereich hier bestimmte Regeln einzuhalten sind und sind deshalb sehr aktiv in diesem Feld.
Man darf also behaupten, oder kann man das so interpretieren, dass da durchaus auch eine Signalwirkung hintersteht? Denn dieser Ben Bernd, der war ja nun in aller Munde. Also auch ich habe eine Kolumne über ihn geschrieben und sein Höcke-Interview, weil er ja den Laden so ein bisschen aufgemischt hat. Viele Leute haben ja auch gesagt, ja, endlich konnte ich den Höcke mal in Ruhe hören, weil eben von dieser sonst üblichen Entlarvungslust normaler Journalisten bei Höcke, die dann immer sagen, so jetzt muss ich den aber auch stellen, da war eben nicht viel zu merken. Also das ist schon der Fall, oder?
Offenbar ist es so. Also es ist ein spezifisches Format. Und die Möglichkeit, Leute einfach mal reden zu lassen, das gibt's natürlich auch in etablierteren Medien, aber hier eben auch.
Okay, dann fragen wir doch mal nach, was muss denn so ein Podcaster eigentlich bei einer Nebenbemerkung dieses Kalibers tun? Also Höcke hatte ja nur mit diesem Slogan schon zu tun, der ist schon verurteilt worden, weil er den benutzt hat. Seitdem benutzt er den immer suffisant mit alles für dö und dann darf ich das nicht sagen, also nach dem Motto. Also muss er dann den Faktencheck nachreichen, würde das genügen oder müsste er dann in der Situation sagen, Moment mal Höcke, woher wissen Sie denn, dass das kein Slogan war?
Das springt jetzt schon sehr zum Ergebnis, das aus meiner Sicht, wie so häufig, wenn man Wissenschaftler fragt, differenziert ausfällt. Allgemein ist ja die Empörung schon groß, warum die Medienanstalt überhaupt meint, hier zuständig zu sein und ob das überhaupt so ein journalistisch-redaktionell gestalteter Podcast ist. Und da würde ich sagen, nach meiner rechtlichen Einordnung macht da die Medienanstalt ihren Job. Der Gesetzgeber hat in § 19 des Medienstaatsvertrages festgelegt, dass journalistisch-redaktionelle Angebote sich an journalistischen Standards zu orientieren haben. Und wenn die nicht an der Selbstkontrolle angeschlossen sind, dann sind die Medienanstalten auch zuständig. Die Frage, was nun genau die Qualitätsstandards sind, dazu gibt es nicht so furchtbar viel Material. Wenn wir über journalistische Qualitätsstandards sprechen, dann sind das häufig welche, die aus eher zivil oder manchmal auch strafrechtlichen Verhältnissen kommen, wenn es darum geht, dass eine konkrete Person, meinetwegen wegen Beleidigung oder viel häufiger, wenn es um Tatsachenbehauptungen geht, die sich später als falsch erweisen. Denn die Frage ist, hat man da journalistisch sorgfältig gearbeitet? Und inwieweit diese Maßstäbe zu übertragen sind auf Fälle wie hier, ist schon mal erstmal eine ganz interessante Fragestellung. Ich würde sagen, die in einer Live-Berichterstattung jetzt eine Echtzeitkorrektur zu verlangen, also nehmen wir mal an, das Interview läuft, das Interview wird live übertragen, zu sagen, ist schon ein journalistischer Sorgfaltsverstoß, wenn man hier nicht einhakt und dann sagt, Moment, das ist nicht nur falsch, was Sie da sagen, sondern Sie sind schon mehrfach verurteilt worden dafür, dass Sie das gesagt haben. Das ist möglicherweise überzogen. Nachträglich, wenn man darauf hingewiesen wird, das jetzt noch einzufügen, sodass, wenn der Podcast jetzt angehört wird, das Leute ersichtlich ist, das finde ich sehr nachvollziehbar, dass die Medienanstalt das beanstandet.
Ja, Sie sind in guter juristischer Art erstmal zur Zuständigkeit gesprungen und dann in den Kern des Problems, anders als ich. Ich habe das ja unsauber gearbeitet. Meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, ist das denn jetzt eigentlich so eine falsche Demonstratur, wenn er sagt so, ich bin hier gar kein Journalist, aber das haben Sie jetzt damit im Grunde beantwortet. Tja, die Frage, ob Ben Bernd wissen musste jetzt, ob die SA so ein Motto hatte oder nicht, finde ich ganz spannend, weil sie ja ein bisschen an dieses Grundproblem, auch das politische Grundproblem, touchiert, was Höcke da ja so maliziös ausnutzt, weil er sagt, das war, kann auch keiner mehr wissen, wie das überhaupt war damals. Und klar, wir wissen es jetzt alle durch aktualisiertes Wissen, weil der BGH geurteilt hat und es vorher auch andere Entscheidungen gab. Aber ja, Hand aufs Herz, wenn mich jemand jetzt vor 15 Jahren gefragt hätte, ob das ein Motto der SA wäre, hätte ich vermutet, dass das irgendwie so klingt und ja, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ja, weiß man doch, weil im Dokument so wie noch oder auf den Uniformen oder was weiß ich was, wo das jetzt historisch herkommt, das hätte ich nicht beantworten können. Also wie eng darf man denn so einen Maßstab da eigentlich ziehen? Und könnte es sein, dass die Landesmedienanstalt den Maßstab hier besonders eng zieht, weil sie eine entsprechende Signalwirkung sich davon erhofft?
Also in Motive kann man darüber nur spekulieren. Ich glaube schon, dass die Medienanstalten hier Signale setzen wollen. Das finde ich auch nachvollziehbar. Aber dass sie deshalb besonders strenge Maßstäbe ansetzen, das muss so nicht sein. Und ich hatte ja schon angedeutet, es ist aus meiner Sicht ein erheblicher Unterschied zu sagen, es ist ein Sorgfaltspflichtverstoß, wenn man während eines laufenden Gespräches nicht präsent hat, dass das hier problematisch sein könnte und sofort interveniert. Oder ob man bei etwas, was online weiterhin abrufbar ist, wenn man darauf hingewiesen wird, entsprechende Bemerkungen, Korrekturen nicht vornimmt. Und mir liegt das Schreiben der Medienanstalt nicht vor. Deshalb kann man da auch nur spekulieren, was da genau gemacht wird. Nach den öffentlichen Aussagen auch, ich glaube, von einer Justiziarin der Medienanstalt würde ich schließen, dass es sich hier um die allererste Stufe handelt von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen, nämlich einmal einen Hinweis darauf, da ist etwas passiert, was unseres Erachtens ein Rechtsverstoß ist, setzt sich damit auseinander. Und nicht etwa jetzt irgendwie eine verbindliche Anweisung, irgendetwas zu tun oder was vorzunehmen. Das macht ja schon jetzt aus einer rechtlichen Betrachtung einen erheblichen Unterschied.
Absolut. Wobei aber natürlich die Frage ist, wenn man loslegt mit so einer Anhörung, wie auch immer man das technisch einrahmen möchte, dann ist ja schon die Frage, wie geht es denn weiter? Und deswegen auch nochmal nachgefragt, er soll ja nun oder es wurde angeregt, aufgefordert, was auch immer da jetzt konkret drin steht, er solle doch mal sich seine gesamten Angebote anhören und auf die Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht hin prüfen. Wie ernst zu nehmen ist das? Also kann man jetzt ernsthaft als Behörde davon ausgehen, dass Ben Bernd sich hinsetzt und sagt, okay, die 340 Mal mindestens eine Stunde nehme ich mir und gucke das mal alles durch und mache mir ein paar Notizen.
Also wenn das stimmt, dass die Medienanstalt das so verlangt hat, also tatsächlich auf das ganze Material bezogen, wie gesagt, das Schreiben liegt mir nicht vor, dann kann man sich die Frage stellen, ob das ohne einen konkreten Anlass, also das irgendwie einen Hinweis darauf hat, jetzt wirklich der journalistischen Sorgfalt geschuldet ist, das zu tun. Das ist aber jetzt tatsächlich spekulativ, weil ich bisher eigentlich davon ausgegangen war, die Medienanstalten haben sich diese eine Folge angeguckt, die haben dieses Bedenken gehabt oder die Medienanstalt hier in diesem Fall und hat daraufhin reagiert. Und das andere wäre nochmal eine etwas anders gerahmte Fragestellung.
Man muss ja auch dazu sagen, das ist ganz wichtig, wir sprechen jetzt darüber, weil wir aufklären wollen, wie ist denn die Rechtslage. Aber natürlich freut sich auch ein Ben Bernd darüber, jetzt so ein bisschen in die Ecke desjenigen zu kommen, der durch den Staat drangsaliert wird. Macht dann entsprechende Andeutungen, mal gucken, wie lange wir das hier noch machen können und so. Also das ist natürlich was, was ihm jetzt nützt. Ob er sich das gewünscht hätte, das will ich jetzt, so weit will ich nicht gehen, aber jedenfalls nutzt er das jetzt natürlich gut aus und auch wir nutzen natürlich seine Publicity damit. Aber wir wollen ja trotzdem aufklären, wie ist es denn? Was sind denn mögliche Sanktionen, die es überhaupt geben könnte? Wenn man jetzt also Medienchat sagt, du hast es nicht runtergenommen, du hast es nicht eingeordnet, es fehlt immer noch der Faktencheck, jetzt greifen wir ein. Was passiert dann?
Also die wahrscheinlichste Variante ist, dass es irgendwann zu so etwas kommt wie Bußgelder aufgrund von Ordnungswidrigkeiten recht. Vorgeschaltet wäre nach dem Verfahren eigentlich sowas wie eine formelle Beanstandung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich hierbei nur um einen Hinweis handelt, der selber jetzt noch keine Rechtsfolgen zeitigt. Und so ist das Recht halt aufgebaut. Also es bestünde auch die Möglichkeit, und das verweist auf einen, würde ich sagen, durchaus nicht unproblematischen Aspekt der rechtlichen Konstruktion, die Möglichkeit, sich einer Selbstkontrolle anzuschließen. Und damit sozusagen der landesmedienanstaltlichen Aufsicht zu entgehen. Das ist ja etwas, was eingebaut wurde, so habe ich den Gesetzgeber jedenfalls gelesen, um sicherzustellen, dass die Strukturen der Presseselbstkontrolle weiterhin gelten und nicht die Online-Angebote der Presse jetzt dem Regime, das ja eher aus dem Rundfunkrecht kommt, mit den Landesmedienanstalten zu unterwerfen. Und da sind wir jetzt hier an so einer eigentümlichen Stelle, wo die Betroffenen sich entscheiden können, welchem Regelungsregime sie sich unterwerfen wollen. Also insofern wäre auch eine Möglichkeit für diejenigen, dann eher diese Selbstkontrollregime zu nutzen.
Was für eine Selbstkontrolle wäre das zum Beispiel?
Der Presserat beispielsweise, der ist hier die tatsächliche Instanz, an die man hier gedacht hat. Und ich bin grundsätzlich nicht wie viele andere der Auffassung, dass diese Selbstkontrollen alle zahnlos sind und keine Wirkung haben. Aber letztlich ist das System natürlich schon eins, das sehr stark darauf setzt, dass so etwas wie eine Branchenkultur gibt, dass man sich daran hält, weil man sich eben selber dazu verpflichtet hat. Und wenn man jetzt wirklich Akteure hat, die alles bis zum Letzten ausnutzen wollen, die provozieren wollen, die gerade vielleicht auch Aufmerksamkeit durch Regelverstöße auf sich ziehen wollen, dann ist natürlich die Frage, ob das mit der Selbstkontrolle so gut funktionieren kann. Also ich halte das hier an dieser Stelle für eine gesetzliche Regelung, die man sich in ihrer Struktur und in den Folgen auch nochmal angucken sollte.
Noch eine große Frage mit der Bitte um eine knappe Antwort, aber die will ich schon noch einmal ganz kurz anreißen. Glauben Sie, unser Medienrecht ist gut ausgerüstet für Formate wie diese, die sagen, wir sind keine Journalisten, wir machen einfach mal vor uns hin und nehmen lange Podcasts auf, prüfen es nicht, weil wir wollen die Leute laufen lassen?
Also es bestimmt Verbesserungsbedarf, aber die Grundidee zu sagen, wenn es sich um journalistisch-redaktionelle Angebote handelt, und das hat nichts damit zu tun, ob man sich selber als Journalistin oder Journalist bezeichnet, sondern ob man die gesetzlichen Merkmale erfüllt, dann greifen bestimmte Folgen und damit teilt man sozusagen das Online-Angebot in solche Angebote und den ganzen Rest. Das ist im Prinzip eine gut nachvollziehbare Überlegung und eigentlich ist es gut, dass wir jetzt anfangen, Fälle dieser Art zu haben, damit wir uns mit den Folgen und auch mit dieser Definition, was ist eigentlich journalistisch-redaktionell, noch mehr auseinandersetzen und dann sozusagen noch klarer wird für alle, die in dem Feld unterwegs sind. Ich falle darunter und das sind denn die Folgen. Das ist das, was ich drin einzuhalten habe.
Mal sehen, ob die politische Ebene das mitzieht, denn die AfD kündigt ja auch immer gerne an, dass sie den Medienstaatsvertrag gerne sofort kündigen will, sobald sie an die Macht kommt. Aber das werden wir ein andermal besprechen. Professor Schulz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Auf hoher See.
So, jetzt kommen wir mal zu der Praxis des, oder zum alltäglichen Leben vielleicht auch einfach, gar nicht mehr der Praxis der Anwälte. Henrik, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du schon mal, du bist ja auch Rechtsanwalt, ne? Also hast du schon mal eine KI zu einer rechtlichen Frage konsultiert? Vielleicht auch eine privaten, wenn dir einer beim Verkehrsunfall draufgefahren ist oder so. Hey, habe ich einen Anspruch?
Ich bin ja gerade umgezogen und da hat sich eine kleine, ich sag mal, mietrechtliche Frage aufgetan, die ich noch immer dabei bin, mit meiner Vermieterin auszufechten. Und da habe ich tatsächlich dann alle mir zur Verfügung stehenden KIs konsultiert. Einer hat gesagt, du bist fein raus, du hast vollkommen recht, alles ist super. Und die andere hat gesagt, na, das ist aber ganz schön auf der Kante, sei mal lieber vorsichtig, vielleicht kannst du dich einigen. Ja, und danach habe ich einfach erstmal die Sache gar nicht mehr weiter verfolgt und jetzt steht das noch ein bisschen bevor. Also kurzum, ja, habe ich.
Gut, ich meine, irgendwie bildet das aber auch so ein bisschen ab, was Menschen vielleicht hätten sagen können. Man sagt ja auch immer, frag drei Juristen und du kriegst drei Meinungen. Ne?
Exakt.
Also gar nicht mal unbedingt so, dass das die KI jetzt anders gemacht hätte. Aber was du gemacht hast, das tun ja auch immer mehr Menschen. Ne? Also die KI fragen, wenn sie ein Rechtsproblem haben. Ganz bekannt war ja ein Mann, der sich gegen einen Strafbefehl gewehrt und letztlich auch erfolgreich dagegen verteidigt hatte. Selbst aber mit Hilfe von KI. Der Spiegel hat damals eine große Titelgeschichte daraus sogar gemacht. Sein Anwalt ist ein Chatbot. War die überschrieben.
Und das ist der Spiegel, der sonst immer nur Roboter darstellt, die andere Leute aus ihren Arbeitsstühlen rausheben und irgendwie dann, ja. Oder das Neueste war jetzt, glaube ich, ein Mann, der auf so einem Boot irgendwie die anderen anpeitscht, weil KI irgendwie, ach, keine Ahnung. Also normalerweise ist der Spiegel eher dystopisch, insofern bemerkenswert, ja.
Ja, also ich glaube, hier fanden sie es irgendwie ganz charmant, dass der das auch tatsächlich geschafft hatte. Gut, hinterher so in der Jura-Bubble wurde dann auch so ein bisschen angemerkt, naja, vielleicht wäre das auch ohne KI so ausgegangen, wenn er einfach selber irgendwie sich nur beschwert hätte. Naja, gut, das mal dahingestellt, wenn wir uns da gar nicht tiefer einsteigen, aber manche sahen dann natürlich auch mit dieser Geschichte schon wieder so, ja, das Ende des Anwaltsberufs am Horizont erscheinen, sterben jetzt die Anwälte aus, weil die KI das jetzt alles macht. Dass immer mehr Laien, aber lieber die KI als Anwältinnen und Anwälte fragen, ist natürlich nicht nur für diese potenziellen Probleme, sondern vielleicht auch für die Justiz, denn die muss sich ja auch dann im Zweifel zig seitenlange KI-generierte Schriftsätze durchlesen, die ja, wenn man so die Berichterstattung auch auf Beck aktuell verfolgt hat, auch nicht bei Anwälten nicht immer so toll werden. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie Laien das wohl so hinkriegen oder ob da nicht auch letzten Endes viel Quatsch bei rauskommt. Und was diese neue Entwicklung jetzt eigentlich bedeutet für Anwälte, Justiz und auch den Zugang zum Recht insgesamt, denn das ist ja schon eine relativ, naja, sagen wir mal, eine ziemliche Umwälzung, die da momentan stattfindet. Darüber habe ich mich jetzt kürzlich mit Tobias Vosberg unterhalten. Der ist selbst Rechtsanwalt und Experte für die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Recht und podcastet auch zum Thema KI. Und der meint, für viele Sachen braucht man tatsächlich bald nicht mehr und das ist auch gut so. Überraschende Aussage vom Anwalt und was er sonst noch so gesagt hat.
Provokant, Herr Vosberg, provokant. Ja.
Und was er sonst noch so gesagt hat und warum er sich, glaube ich, trotzdem keine Sorgen um seinen Job macht, das hört ihr jetzt im Interview. Ja, lieber Herr Vosberg, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit in Loseblatt.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Ja, wir haben ja schon öfter darüber berichtet, Anwälte produzieren immer mehr KI-Schriftsätze, naturgemäß auch viele, die nicht so gut sind, wie manche Gerichte sie dann auch haben wissen lassen. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich mit Bürgerinnen und Bürgern, die vor Gericht ziehen? Denn es gibt ja nicht überall einen Anwaltszwang und manchmal formulieren die auch ihre eigenen Eingaben. Und da ist es ja auch nicht so fernliegend, dass die das mittlerweile auch mit KI machen.
Ja.
Wissen Sie, ob es da irgendwie Aufzeichnungen drüber gibt, ob sich, ich sage jetzt mal, beispielhaft ChatGPT-Klagen in Verfahren ohne Anwaltszwang irgendwie häufen? Haben Sie da was drüber gehört?
Nee, also offizielle Untersuchungen habe ich noch nicht dazu gelesen. Ich glaube, weil ja auch ein bisschen das Problem ist, dass man es ja nicht komplett sicher nachweisen kann, ob ein Schriftsatz KI generiert ist oder nicht. Und ich mir auch vorstellen kann, dass die meisten Parteien, wenn ein strenger Richter oder Richterin sie fragt, haben sie es etwa mit ChatGPT gemacht, sagen würden, nee, natürlich nicht. Aber anekdotisch höre ich sehr viel. Also gerade so von irgendwie Bekannten, die am Amtsgericht sind oder Verfahren am Amtsgericht führen, höre ich schon oft, ja, dass da ein Großteil inzwischen KI generiert ist in der einen oder anderen Art oder irgendwelche KI-generierten ChatGPT-Gutachten eingereicht werden, um nachzuweisen, dass man Recht hat.
Ja, kürzlich hat ja auch der Präsident des Landessozialgerichts in Nordrhein-Westfalen, Jens Blügel, seinen Jahresbericht für 2025 vorgestellt und da auch gesagt, dass die NRW-Sozialgerichte zumindest von einer Welle von Eilverfahren überrollt würden und das sei wohl ein sprunghafter Anstieg gewesen, jetzt kürzlich, also in 2025 dann von 50% gegenüber dem Vorjahr. Und er führt das maßgeblich auch auf KI-Schriftsätze von Laien zurück. Jetzt würde ich mal fragen, wie sind denn so KI-Schriftsätze von Laien überhaupt inhaltlich zu bewerten? Also glauben Sie, dass da was Brauchbares bei rauskommt? Es gab ja auch mal jemanden, das ging ja durch die Medien, der sich mal, das war jetzt kein sozialgerichtliches Verfahren, sondern es ging um Strafbefehl, erfolgreich dagegen gewehrt hatte. Wie ist da so Ihre Erfahrung bisher? Was haben Sie so gehört?
Ja, genau, was Sie meinen, ist dieser eine Leipziger, der sich gegen seinen Strafbefehl gewehrt hat.
Genau.
Auch wenn da die Berichterstattung so ein bisschen irreführend teilweise war, weil alles, was er geschafft hat, war eigentlich nur so einen 20-seitigen Befangenheitsantrag zusammenzuschmieren, der wohl auch vor Fehlern gestrotzt hat, aber trotzdem durchgegangen ist. Also ist natürlich aber trotzdem sehr beeindruckend. Und zur Ursprungsfrage zurückzukommen, also hätten Sie mich das vor 2 Jahren gefragt, ja, wie wird wohl so ein Schriftsatz eines Laien sein, dann hätte ich gesagt, ja, ist bestimmt totaler Müll. Aber inzwischen sind die Modelle einfach so gut, also auch vor allem Claude, aber auch das neue ChatGPT 5.5, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache, dass da richtig gute Schriftsätze bei rauskommen. Also Sie kennen es ja auch, irgendwie als Laie benutzt man dann eigentlich falsche Termini und nennt irgendwie eine Abmahnung Anklage oder eine Klage ist dann eine Abmahnung oder wie auch immer. Mhm. Und heutzutage würde aber Claude das auch ohne weiteres erkennen und einem sagen, ach nee, alles easy, das ist eine Klage, da musst du jetzt eine Klagerwiderung machen, da gelten die und die Fristen, ich helfe dir jetzt mal. Also ich glaube schon, dass da gute Sachen rauskommen, ja.
Ja, also jetzt ist ja so meine Erfahrung ist ja immer, dass diese Large Language Modelle, deren Ergebnisse stehen und fallen ja eigentlich immer so ein bisschen mit einem guten Prompt. Wie ist es denn eigentlich, wenn man als Laie, kann man als Laie ohne juristische Vorkenntnisse überhaupt vernünftig prompten? Was würden Sie sagen?
Also wir haben ja schon ziemlich hohe Zahlen an Prozentzahlen in der Bevölkerung, die KI benutzen. Also dadurch benutzen natürlich Laien genauso viel KI wie Sie und ich auch. Und wir haben wahrscheinlich auch deswegen entsprechende Prompting-Skills in der einen oder anderen Art und Weise. Aber wie ich gerade auch schon so ein bisschen meinte, die Modelle sind jetzt so gut, dass auch jetzt das Prompting überhaupt nicht mehr so wichtig ist, wie es noch vor 2 Jahren war. Also vor 2 Jahren hätte man wahrscheinlich wirklich noch sagen müssen, hallo, das hier ist jetzt, ich habe eine Abmahnung bekommen, du bist jetzt ein Anwalt im IP-Recht, prüfe mal alle markenrechtlichen Ansprüche und ob ich die Unterlassungserklärung abgeben soll oder nicht oder ob ich nicht das oder das machen könnte. Das braucht man jetzt nicht mehr. Also jetzt könnte man auch so ein Schreiben abfotografieren in Claude hauen und sagen, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Und der würde einem unter die Arme greifen und sagen, ja, das ist das und das und wir schreiben jetzt mal eine Antwort und ich stelle dir mal 10 Fragen dazu.
Ja, also Sie meinen, das ist jetzt schon mittlerweile so weit, dass ich eigentlich mehr oder weniger nur noch mein Problem beschreiben muss und die KI erkennt dann schon so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll und baut mir dann entsprechend einen Schriftsatz.
Die KI wird sogar das Problem erkennen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man jetzt wirklich nur eine Klage abfotografiert und in Claude haut und sagt, hier, was machen wir denn jetzt? Claude einem die entsprechenden Fragen stellen würde, um rauszufinden, was man jetzt machen muss.
Ja, okay. Dann könnte man natürlich auch ketzerisch fragen, wozu brauchen wir dann jetzt noch Anwälte? Sind die jetzt obsolet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der sich natürlich auch viele beschäftigen. In natürlich komplizierteren Verfahren schon. Dann gibt es natürlich auch Verfahren, wo es Anwaltszwang gibt, anders als am Amtsgericht, ist ja auch klar.
Mhm.
Und natürlich ist ja die Anwaltsarbeit auch viel mehr als jetzt einfach nur irgendwie eine Erwiderung auf eine Abmahnung schreiben oder Schriftsätze schreiben und sowas. Aber ich glaube, in so kleineren Fällen, wo ja auch viele riesige Probleme haben, Anwälte zu finden, kann es einfach schon eine Riesenhilfe sein. Also da ist vielleicht gar nicht die Frage, ob da jetzt die Anwälte ersetzt werden, sondern vielleicht eher die Frage, ob die Leute das erste Mal überhaupt Anwälte quasi dann nur als KI bekommen. Denn, also ich mache jetzt gerade auch so einen Mietrechtsfall für eine Freundin, da kriege ich an RVG-Gebühren irgendwie 150 Euro oder so. Also da hat sie natürlich selbst mit Rechtsschutz niemanden gefunden, der das machen wollte, weil es einfach ein totaler Witz ist.
Ja, jetzt haben wir natürlich auch kürzlich erst die Streitwertgrenze zwischen Amts- und Landgericht angehoben im Zivilverfahren und dadurch ja auch nochmal den Bereich erweitert, in dem man auch ohne Anwalt zu Gericht ziehen kann. Glauben Sie denn, dass das in Zukunft auch noch mehr werden wird, beziehungsweise dass sich da auch vielleicht gesetzgeberisch noch ein bisschen mehr bewegen wird und das so ein bisschen zu liberalisieren, weil es gibt ja auch immer die Diskussion im Rückgang der Eingangszahlen an den Zivilgerichten und es Leute irgendwie scheuen, zu Gericht zu gehen, weil alles zu teuer ist, alles zu lange dauert. Die wollen gar nicht zu einem Anwalt rennen, die wollen das irgendwie schnell selber irgendwo reinhauen. Es gibt ja jetzt auch das Online-Klagetool, ist ja alles in der Entwicklung momentan. Glauben Sie, dass das einfach so, wenn man so ein bisschen ferner in die Zukunft gucken, dass wir da auf ein Szenario zusteuern, wo Leute einfach das mehr selber in die Hand nehmen mit den neuen KI-Tools, die es so gibt?
Also es wäre natürlich schön. Also da müssen wir wahrscheinlich, wie wir Deutschland kennen, sehr weit in die Zukunft schauen. Also Singapur macht schon seit 2025, gibt es da Möglichkeiten irgendwie in der unteren Instanz, dass eine KI den Parteien hilft, irgendwie den eigenen Vortrag zu strukturieren und irgendwie einem auch Fragen beantwortet und sowas. Wäre natürlich total denkbar, dass man irgendwie Umstände schafft, in denen Leute sich mit KI viel besser selbst vertreten können. Ist natürlich jetzt, ja, also es wäre natürlich total denkbar, aber da müssten wir eben, wie gesagt, glaube ich, sehr weit in die Zukunft gucken. Es wäre natürlich aber andererseits total cool. Ich meine nur, ist ja einfach noch dieses ganze Art, wie die Verfahren auch in Deutschland laufen, so verstaubt und undurchschaubar, selbst wenn man KI hat, dass sich da wirklich auf vielen Ebenen viel bewegen müsste. Aber ich finde, grundsätzlich ist es eigentlich auch echt eine super Nachricht, dass sich jetzt Leute selbst helfen können, gerade in so Kleinkramverfahren, wo sie sonst niemanden finden, der es machen will.
Ja, Sie sagen das jetzt so ganz selbstlos als Anwalt. So, das ist natürlich total super, wenn Leute keine Anwalt mehr brauchen. Aber klar, ich meine jetzt auch die Sachen, wo es eh nicht um viel Geld geht.
Ja, genau.
Wie würden Sie denn sagen, sieht vielleicht dann auch so irgendwann in der Zukunft mal die Rolle des Anwalts aus, wenn sowieso jeder Mandant zu einem kommt und erstmal schon mal so ein ChatGPT-Formular mitbringt?
Ja, das ist jetzt schon so, leider. Und da muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn man jetzt nach RVG bezahlt wird, also quasi eine Pauschale bekommt, egal wie viel man arbeiten muss, dann sind diese KI-generierten Voreinschätzungen, die viele MandantInnen jetzt schon mitbringen, natürlich nicht so toll, weil nie irgendwas drinsteht, wo man als guter Anwalt sagen würde, ach krass, ja, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Danke dafür.
Ja.
Andererseits gibt es aber auch viele, die dadurch jetzt aktuell mehr Geld verdienen, weil wenn man wiederum pro Minute abrechnet oder im 6-Minuten-Takt und dann jemand so ein 20-Seiten-Gutachten mitbringt und man sagt, ja gut, gucke ich mir jetzt gerne an, dann verdient man natürlich mehr dran, als man früher verdient und hätte, wo man einfach mal kurz zum Telefonhörer gegriffen hätte.
Ja.
Aber ja, also ich glaube, die anwaltliche Arbeit an sich wird sich nicht so großartig verändern. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf Augenhöhe in Zukunft, dass Mandantinnen auch mal so sagen können, aber warum machen wir denn nicht eigentlich das oder könnte man nicht auch das machen? Aber am Ende wird trotzdem der Anwalt am Steuer bleiben, bin ich mir sicher. Jedenfalls in den Verfahren, wo er überhaupt noch reingenommen wird.
Ja, wenn wir vielleicht mal die Perspektive wechseln, so von der anwaltlichen zur gerichtlichen Perspektive, ist jetzt nicht Ihre unbedingt, aber wenn wir uns mal so ein bisschen daran versetzen, dann stellt sich natürlich auch so die Frage, die Gerichte haben ja jetzt, wenn wir mal von den Zivilprozessen weggehen, ganz oft einen Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, die müssen sich ja mit jedem vorbringen, der Bürgerinnen und Bürger auseinandersetzen. Zum Beispiel die Sozialgerichte oder einem Strafverfahren etc. Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das bringt natürlich für die ohnehin gerade in diesen Bereichen ja doch durchaus gut belasteten Gerichte vielleicht auch noch mehr Arbeit mit sich, oder? Also, dass man erstmal alles sortieren muss, was da so an KI, ich sage jetzt mal Müll, produziert wird. Muss ja kein Müll sein.
Aber auch dieses Problem ist ja jetzt, also ist jetzt nicht Gott gegeben, sondern man könnte ja auch überlegen, wie man dieses Problems Herr wird. Also man könnte ja beispielsweise sagen, ja, irgendwie in diesen Verfahren darf ein Schriftsatz maximal so und so lang sein. Man könnte ja auch am Beispiel Singapur irgendwie Tools zur Verfügung stellen oder eben so strukturierten Sachvortrag voraussetzen, wo man sagt, nee, in den und den Verfahren dürfen nur die und die Formulare verwendet werden, die ausgefüllt werden müssen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das eindämmen könnte. Nur ja, sind wir darauf eben noch überhaupt nicht vorbereitet, sondern die Justiz ist einfach immer noch, wie sie vor 100 Jahren war, nur dass man jetzt eben per BEA statt per Post einreicht. Aber ansonsten hat sich da ja nicht so viel geändert.
Ja, ich höre da so ein bisschen raus, auch so ein ganz leises Plädoyer für das, was ja auch viele sagen, eine Reform des Zivilprozesses, die so ein bisschen grundsätzliche Ansatz auch bei der Strukturierung des ganzen Verfahrens. Ne?
Ja, also ich meine, man könnte ja total vieles machen. Also wenn man jetzt mal richtig weit denkt, man könnte ja auch gerade in der ersten Instanz bei diesen kleinen Schriftsätzen ja auch irgendwie machen, dass vielleicht die Bürger wählen können, naja, möchte ich irgendwie bis zur mündlichen Verhandlung, bin ich einverstanden, dass keine Ahnung, ich nur mit einer KI kommuniziere auf Gerichtsseite, die vielleicht sagt, hallihallo, das ist bisher noch unsubstanziert, da musst du noch nachliefern, irgendwelche Voreinschätzungen liefert oder so, wäre ja auch denkbar. Nur da schreien wir natürlich alle total auf und denken, nee, das darf ja nicht sein.
Das klingt aber schon so sehr nach Robo-Judge, oder?
Ja, aber es muss ja gar kein Robo-Judge sein, sondern einfach nur einer, der eine KI, die ein bisschen das schriftliche Verfahren irgendwie schon mal durchstrukturiert und da irgendwie die Bürger ein bisschen an die Hand nimmt. Von mir aus in der mündlichen Verhandlung kann ja dann immer noch ein Richter sitzen, der sich das dann in der Vorbereitung alles anguckt.
Ja, ich denke, wie Sie schon sagten, ferne Zukunftsmusik wahrscheinlich noch in Deutschland, aber ja. Es hilft ja nicht mal, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie uns da so ein paar Einblicke heute gegeben haben. Vielen Dank, Herr Vossberg, für Ihre Zeit.
Ja, gerne. Bis nächstes Mal.
Die große, weite Welt.
Ja, Trump trudelt den Midterms entgegen in den USA. Und auch, man wagt es ja kaum zu hoffen, dem Ende seiner Präsidentschaft, obwohl uns da ja noch mehr als 2 Jahre bevorstehen. Aber er holt sich inzwischen auch einige empfindliche juristische Schlappen ab, auch vom durchaus ja maßgeblich von ihm mitbesetzten Supreme Court. Der hat jetzt kurz vor der Sommerpause nochmal eine Reihe von lang erwarteten Urteilen rausgehauen. Das machen die ja so, die haben ja auch ihre Lügenliste, wie man es beim Bundesverfassungsgericht immer sagt, die Urteile, die irgendwann mal kommen. Und dann so kurz vor der Sommerpause, wir haben sie jetzt relativ viel veröffentlicht. Und eine der mit der meisten Spannung vielleicht erwarteten Entscheidungen war die zum sogenannten Birthright Citizenship, also der Regel, dass man amerikanischer Staatsbürger ist, wenn man dort geboren wurde. Also dieses Jus Soli, Recht des Bodens. Ein Verfassungsprinzip, das steht auch im 14. Zusatzartikel der US-Verfassung, da steht drin, alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind und deren Gerichtsbarkeit unterstehen, sind Bürger der Vereinigten Staaten. Das heißt also, in den USA geboren zu sein, reicht aus. Ist anders als bei uns, ne? Wir haben sowas nicht. Also das haben wir auch noch dazu gesagt, das ist durchaus eine relativ liberale Regelung, was den Erwerb der Staatsbürgerschaft angeht. Und dieses Recht garantiert seit 1868, also fast jedem auf US-Territorium geborenen Kind, automatisch die Staatsbürgerschaft. Und Trump, wenig überraschend, konnte sich damit nicht so gut anfreunden mit dieser Regel und wollte dem gleich zu Beginn seiner aktuellen Amtszeit, seiner zweiten, per Präsidialverordnung ein Ende machen. Das hat jetzt aber der Supreme Court kassiert.
Trump wollte die Verfassung per Exekutivverordnung also ändern. Das ist ja selbst für seine Verhältnisse ein bisschen, also ich meine, ich weiß, er ist stolz auf seinen dicken Filzstift, aber ist das nicht ein bisschen keck, selbst für ihn?
Ja, also Verfassungsänderung per Sharpie ist auch für ihn schon nochmal was Besonderes, finde ich. Also zumindest wollte er dieses Geburtsrecht massiv einschränken, nämlich sofern Kinder, deren Eltern nur auf Zeit oder ohne gültige Aufenthaltspapiere in den USA sind, die wollte er von diesem US-Geburtsrecht ausnehmen. Also Babys von Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus oder von Asylsuchenden, ausländischen Studenten, aber auch Touristen, Ausländern etc., die von zum Beispiel irgendwie berufstätig sind in den USA und dann ein Kind bekommen oder so, die sollten alle nicht mehr automatisch US-Staatsbürger werden. So. Und damit wollte man, das ist so, glaube ich, auch die Wortwahl, diesem Geburtstourismus dagegen vorgehen. Also Menschen, die nur in die USA reisen, um dort ihr Kind zur Welt zu bringen. Man kann sich vorstellen, das haben natürlich auch viele Einwanderer aus dem Süden gemacht, ne, die halt ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen wollten. Für die war das natürlich auch immer die tolle Perspektive zu sagen, vielleicht komme ich auf keinen grünen Zweig in diesem Land, weil ich immer ein Illegaler bleiben werde, aber mein Kind ist irgendwann mal US-Staatsbürger und hat dann alle Möglichkeiten.
Ja.
Das wollte Trump nicht, hat diese Anordnung gelassen, die trat aber bislang tatsächlich auch gar nicht in Kraft, weil auch schon untere Gerichtsinstanzen die blockiert haben, nachdem nicht mehrere Organisationen dagegen so eine Sammelklage eingereicht hatten.
Wie hat der Supreme Court seine Entscheidung dann begründet?
Der Supreme Court sagt jetzt, das ist rechtswidrig, widerspricht der Verfassung, völlig überraschend, und argumentiert damit auch mit der Entstehungsgeschichte des 14. Verfassungszusatzes und natürlich auch mit seinem Wortlaut. Denn die betroffenen Kinder seien nach der Verfassung von Geburt an Staatsbürger und Begriffe wie rechtmäßig oder vorübergehend, was den Aufenthalt der Eltern anbelangt, stehen da halt einfach nicht drin. Also man muss ja vielleicht dazu wissen, gerade die konservativen Juristen in den USA sind ja immer große Anhänger des einerseits des Gesetzes Wortlauts und sich halt auch anzugucken, wie das denn ursprünglich mal gemeint war. Und da findet man halt in der Verfassungsexegese anscheinend einfach nichts, wo sich irgendwie raus ablesen lässt, dass die Botschaft damals sein sollte. Das gilt aber nur für diejenigen, die hier rechtmäßig im Land sind. Ne? Und Dementsprechend gebe der Verfassungstext das eigentlich gar nicht her und deswegen spiele auch der Aufenthaltsstatus der Eltern keine Rolle. Der Vorsitzende Richter am Supreme Court, John Roberts, übrigens auch einer, der eher so dem konservativen, aber vielleicht moderateren Lager zugerechnet wird, hat geschrieben, damals wie heute bedeutet Staatsbürgerschaft das Recht, Rechte zu haben, frei an unserer politischen Gemeinschaft teilzunehmen. Die Verfasser des 14. Verfassungszusatzes hätten dieses Versprechen auf jeden freigeborenen Menschen in diesem Land ausgeweitet und sagte, dieses Versprechen halten wir heute ein.
So, und dann hat der Supreme Court noch etwas anderes entschieden, was sogar mir aufgefallen ist. Ich bin jetzt nicht so ein Amerika-Spezi wie du, aber ich klemme immer noch an dem Thema Datenschutz. Und da hat eine Supreme Court-Entscheidung einiges in Bewegung gebracht, denn die Entscheidung, die wir jetzt besprechen, die betrifft die Datenbrücke oder jedenfalls eine davon, mit deren Hilfe wir amerikanische Dienste nutzen, also Google, Microsoft etc. Und in dieser Entscheidung Trump versus Slaughter entschied der Gerichtshof, dass die FTC, also die Handelsaufsicht in Amerika, die aber eben auch für Datenschutzfragen zuständig ist, nicht länger unabhängig sein muss vom Präsidenten. Was das heißt, hat der Berliner IT-Anwalt Thomas Schwenke freundlicherweise notiert. Das könnt ihr bei LinkedIn nachlesen. Wir werden euch den Link in die Shownotes packen. Thomas schreibt, dem aktuellen Data Privacy Framework der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zugrunde liegt. Grob gesagt, die EU-Kommission sagt, dass das in den USA da zurzeit läuft, so wie das eingerichtet ist. Das ist gewährt ein angemessenes Datenschutzniveau und deswegen können Daten dort verarbeitet werden. Grundsätzlich dürfen Daten aus Europa nur in den USA verarbeitet werden, wenn dort ein angemessenes Schutzniveau vorherrscht. Frühere Brücken und Regelungen hat der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems weggekegelt mit diversen EuGH-Beschlüssen, die seinen Namen tragen.
Schrems 1, Schrems 2, man kann es kaum noch zählen. Ne?
Schrems 1, 2, genau, und jetzt 3 warten wir noch. Und grundsätzlich gilt für die Voraussetzung für diese Angemessenheit des Schutzniveaus, dass es eine unabhängige Datenschutzaufsicht gibt, die bisher eben bei der FTC lag. Thomas hat nachgezählt, 259 Mal verweise der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission auf diese unabhängige Datenschutzaufsicht. Das EU-Recht verlangt diese Unabhängigkeit zwingend, steht drin in Artikel 16 Absatz 2 AEUV und Artikel 8 Absatz 3 der Grundrechtecharta. Fällt diese Unabhängigkeit weg, wie jetzt durch das Supreme Court-Urteil, dann fehlt dem Data Privacy Framework seine tragende Säule. Schrems hat inzwischen schon angekündigt zu klagen. Das ist im Grunde keine News, weil das tut er immer, wenn es da irgendwie Bewegungen in diesem Thema gibt. Und Thomas rät jetzt dazu, zwar nicht in Panik zu verfallen, sich das Ganze aber anzuschauen. Erst einmal passiere nichts, aber die Brücke könnte eben dann doch wackeln. Und Thomas warnt auch, das gelte nicht nur, wenn man sich auf das Framework stützt, sondern auch, wenn man andere Wege nutzt. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt mehrere Brücken. Man kann nämlich auch so Standardvertragsklauseln verwenden oder wenn es unternehmensintern ist und also man hier in der EU Daten in die USA transferiert innerhalb des Unternehmens, dann gibt es so Binding Corporate Rules, also so ein bisschen Kleingedrucktes, was dann diese Sicherheit festlegen soll. Aber das nützt natürlich alles wenig, wenn die Datenschutzaufsicht in den USA plötzlich nicht mehr unabhängig ist.
Das leuchtet irgendwo ein, muss ich auch sagen. Das Supreme Court argumentiert ja jetzt allerdings auch mit einem gewichtigen Argument aus der Verfassung und sagt, die Gewaltenteilung würde ja unterwandert, wenn Trump mit Leuten arbeiten müsste, die er gar nicht loswerden können, also die er nicht rausschmeißen kann. Was für Trump natürlich, der seine ganze Karriere, sein ganzes Leben auf You're Fired gegründet hat und diesen Floskel unzumutbar erscheint.
Stimmt, noch härter als die Verfassung dürfte da seine Fernsehvergangenheit mitspielen.
Und ja, also dass sie halt eben den Präsidenten irgendwie verantwortlich sein müssen. Was kann man mit dem Argument anfangen, sozusagen?
Ja, man denkt vielleicht erstmal so, das ist doch idiotisch, aber eigentlich ist es nicht so idiotisch, denn so fremd ist die Debatte auch Deutschland nicht. Wir haben sie nur eine Weile schon hinter uns gelassen. Grundsätzlich kann man ja staatstheoretisch argumentieren, dass die Datenschutzbeauftragten an einem gewissen Legitimationsdefizit leiden, wenn man sie nämlich nicht wieder wegräumen kann. Dann gibt es sozusagen staatliche Macht, die können ja immerhin auch Bußgelder verhängen und Verwaltungsakte veröffentlichen. Das heißt, sie können in Grundrechte eingreifen und haben dann keinerlei Rückanbindung mehr. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig und darüber wurde früher in Deutschland auch umfangreich debattiert, war auch mit ein Grund, warum die Datenschutzbeauftragten bei uns eben nicht unabhängig waren, teilweise jedenfalls auf Landesebene, bis dann der EuGH 2005 auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so doch, die macht ihr jetzt bitte unabhängig. Seitdem ist es so und wir haben die Debatte hinter uns gelassen. Ja, in den USA ist es natürlich alles leichter zu begründen. Da ist ja die präsidiale Durchsetzungskraft, hat da Verfassungsrang und ein ganz anderes Niveau, als wir es haben. Und insofern, ja, ergibt das ganze Argument USA intern wieder Sinn, aber nicht genug für Richterin Sonja Sotomayor. Die sagte in ihrem abweichenden Votum, der Supreme Court gebe Trump damit Macht, die selbst die der englischen Krone übersteige, von der sich die Gründer Amerikas doch damals losgesagt hätten. Also
das müsste Trump ja eigentlich wieder gefallen, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass ihn das eher schmunzeln lässt. Wir werden über diese Entscheidung jedenfalls noch einiges hören, vor allen Dingen auf LinkedIn und bei den diversen Corporate-Anwälten, die jetzt alle mit den Hufen scharren, weil es wieder neue Arbeit gibt.
So, dann haben wir zum Schluss noch eine Entscheidung, die aber vielleicht auch relativ weitreichend sein könnte. Und zwar für den politischen Wettbewerb in den USA. Es geht nämlich um Wahlkampffinanzierung. Auch dazu hat das Supreme Court entschieden. Und zwar, dass politische Parteien künftig unbegrenzt gemeinsam mit ihren Kandidaten Geld für den Wahlkampf ausgeben dürfen, also annehmen und dann ausgeben dürfen. Bisher gab es dafür nämlich klare Obergrenzen, die das Gericht jetzt mit 6-3 Stimmen kassiert hat und sich dabei vor allem mit der Meinungsfreiheit im First Amendment gestützt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, auch früher durfte ja schon viel Geld in Wahlkämpfe gepumpt werden in den USA. Da gab es ja immer schon wenig Barrieren für. Wichtig ist jetzt aber die Unterscheidung, um die es hier vor dem Supreme Court ging. Es geht nicht um Spendenlimits selbst, sondern um die Verwendung. Nämlich Parteien durften da vorher schon große Summen einnehmen, konnten sie aber nicht unbegrenzt gemeinsam mit den Kandidaten einsetzen. Da gab es so eine Koordinationsgrenze, wie man das also quasi, dass man wusste dann, wenn ich es an die Partei spende, geht das an den und den Kandidaten und das wird genau das mitgemacht. Das fällt jetzt weg und die konservative Mehrheit im Supreme Court von 6-3 hat das entschieden und sagt, Parteien und ihre Kandidaten verfolgen ja ohnehin dieselben politischen Ziele und ihre Zusammenarbeit sei ja quasi wesensimmanent. Und wenn man diese Kooperation finanziell beschränke, dann sei das ja ein Eingriff in die politische Kommunikation und damit letzten Endes auch in die Meinungsfreiheit. Also Meinungsfreiheit ist ja immer dieses große Argument, mehr Geld im politischen Wettbewerb ist gleich mehr Meinung. Ob man die Ansicht immer so teilen muss, weiß ich nicht. Aber das ist so immer so das konservative Juristenargument in den USA gewesen. Und weil sie eben die geschützte politische Rede sehr hochhalten wollen, haben sie jetzt gesagt, diese Koordinationsgrenze fällt weg.
Das klingt jetzt nach einer Einladung für noch mehr Einfluss von reichen Spendern, oder?
Ja, das ist natürlich genau der Kritikpunkt. Die liberalen Richterinnen haben auch gesagt, dass dieses Urteil also neue Wege für Einflussnahme natürlich auf die Politik für Großspender eröffne. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen auf der Hand. Also das gibt einfach sehr, sehr viele große so Ölkonzerne, was weiß ich alles, die natürlich für die Republikaner zum Beispiel spenden, also immer kritisiert wird und viel Geld in den Wahlkampf buttern. Und das hat natürlich einen gewissen Effekt. Also gerade in den USA kostet so ein Wahlkampf unfassbar viel Geld und große Spender zu haben ist wichtig. Und inwiefern das jetzt diese Koordinationsgrenze weg ist, das wirklich de facto was ändert, weiß ich nicht. Was man aber sagen muss, das ist was sich jetzt auch vielleicht schon bei den nächsten Kongresswahlen mit angesprochenen Midterms auswirken könnte, weil auch da geht es denn schon. Diese Grenze ist ja jetzt obsolet und deswegen wird zumindest vermutet, ist die Unterstellung, dass Parteien mit Zugang zu großen Spendern profitieren. Da wird immer gesagt, die Republikaner setzen eben stärker auf solche Großspender, während Demokraten mehr kleine Spenden einsammeln. Weiß ich gar nicht, ob das immer so ist, weil zumindest hat Kamala Harris in der Summe viel mehr Spenden gesammelt als Donald Trump im letzten Wahlkampf. Das muss man auch mal dazu sagen. Also es ist nicht so, dass immer das Geld nur auf Seiten der Republikaner ist, aber vielleicht so die Großspender zumindest, die dann jetzt eben noch ein bisschen mehr freie Bahn haben. Ob das ganze Trumps Partei bei den Zwischenwahlen, ne, nach diesem ganzen verhassten Iran-Krieg retten kann, das steht natürlich noch ein bisschen auf einem anderen Blatt.
Okay, wir enden praktisch politisch und im Ausland. Das war's für diese Folge. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherner aus der Redaktion. Danke an unseren Producer Matthias Blitz und danke an euch fürs Zuhören. Danke dir, Max, fürs Moderieren.
Immer gerne.
Und wir werden, ja, sagt es, ihr könnt den Podcast abonnieren und es auch weiter sagen, wenn es euch gefällt. Und ja, wenn ihr Anregungen, Kritik habt oder was vorschlagen wollt, bitte gerne an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Wir hören uns dann nächste Woche.